Sehr geehrte Damen und Herren, das ist das Zeichen, dass es hier weitergeht auf dem blauen Sofa. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu einer halben Stunde, bei der der österreichische, der tirolerische Autor Norbert Gstrein mein Gast ist, der lange in Hamburg lebt, aber aus der Nähe von Sölden kommt. Einen berühmten Bruder hat, der Skiläufer ist und damit, glaube ich, in der Weltspitze vor 10, 15 Jahren mitgefahren ist. Sie sehen, weil es so eine kleine private Runde ist, dachte ich, machen wir mal einen eher familiär-privaten Approach. Sein Buch, über das wir heute reden werden, hat allerdings mit dieser Vergangenheit nicht sehr viel zu tun, aber vielleicht doch auch etwas mit der österreichischen Herkunft. Darüber können wir gleich reden. Das Buch trägt den sehr, sehr schönen Titel, wie ich finde, den sehr schönen Titel Die Winter im Süden. Es erzählt im Grunde zwei Geschichten, die sich am Ende fast treffen, aber auch nur fast. Die eine Geschichte handelt von einem Kroaten, der immer nur der Alte genannt wird. Der Alte war, als er noch ein junger Mann war, ein Ustascha-Kämpfer in Kroatien, und als der Zweite Weltkrieg für das faschistische Europa, für Deutschland und damit auch für die verbündeten Ustascha-Kroaten verloren ging, flüchtete er vor den Partisanen aus Angst vor Rache, wie so viele Nazis, nach Südamerika. Dort hat er die Zeit des Kalten Krieges, auch darauf spielt der Titel an, in diesem Sinne überwintert in der Diaspora. Und wie das oft ist bei Menschen in der Diaspora, die gewissermaßen von dem Weiterlauf der Zeit abgekoppelt sind, verhärten oder konservieren sich in der Diaspora bestimmte weltanschauliche Einstellungen stärker, als wenn man Zeitgenosse in der Heimat ist. Dieser Alte ist 1989, 1990 damit konfrontiert, dass der eiserne Vorhang fällt und im ehemaligen Jugoslawien im Sommer 91 sich ein Bürgerkrieg ankündigt. Und nun tritt die gespenstische, die irritierende Situation ein, dass der Alte gewissermaßen plötzlich Morgenluft wittert und glaubt, die Geschichte gibt ihm nun auf seine alten Tage noch einmal recht. Dann sind sie nicht, so ist seine Perspektive auf die Weltgeschichte, sind sie nicht bis 1945 angetreten, um gegen den Bolschewismus zu kämpfen, und gilt es jetzt im jugoslawischen Bürgerkrieg gegen Serbien, gegen das Tito-Kommunismus-Serbien, wenn man so möchte, gilt es nicht, diesen Krieg jetzt mit 40-jähriger Verspätung doch noch einmal zu gewinnen. Die andere Geschichte, denn der Roman ist auch ein Familienroman, erzählt von seiner Tochter, die er zurückgelassen hat, 45, in Europa, die ohne ihren Vater aufgewachsen ist und plötzlich in diesem Sommer 89, 90 ihre kroatischen Ursprünge genauer ins Blickfeld nehmen will und just zu dem Zeitpunkt nach Kroatien geht, wo dort der Bürgerkrieg ausbricht. Herr Gstrein, Sie sind nicht der einzige österreichische Autor, der sich der eine besondere Zuneigung, besonderes Interesse für die Landschaften des ehemaligen Jugoslawiens und für die dortigen Gesellschaften an den Tag legt. Peter Handke ist gewissermaßen der berühmteste Jugoslawien-Freund. Hat es was mit der früheren KOK-Herrschaft zu tun oder mit der rein geografischen Nähe, dass die österreichische Literatur Jugoslawien stärker auf ihrem Radar hat?
Also die geografische Nähe erklärt, glaube ich, zunächst sehr wenig. Als die jugoslawischen Kriege begonnen haben, 1991, habe ich ganz in der Nähe der jugoslawischen Grenze gelebt, in Graz. Von dort sind es bis zur slowenischen Grenze ganze 50 Kilometer. Aber ich habe an mir festgestellt, dass ich nach der ersten Aufregung, nach der Aufregung der allerersten Tage, und das ist vielleicht auch eine erschreckende Feststellung, nur ähnlich äquidistant involviert war wie bei Konflikten, die sonst irgendwo auf der Welt zur gleichen Zeit oder früher stattgefunden haben. Die geografische Nähe gibt also nicht sehr viel her, höchstens etwas, das ich sofort selbst unter einen Verdacht stellen würde, nämlich bin ich ein Autor, der nur darauf gewartet hat, dass vor den eigenen Toren, vor der eigenen Tür endlich ein Krieg ausbricht. Endlich kann ich mich auf etwas stürzen, das etwas anderes ist als mein langweiliges Autorenleben, und ich habe ein Thema. Diesen Verdacht kann man äußern, und diesem Verdacht müsste ich im Zweifelsfall begegnen.
Zumal Die Winter im Süden nicht Ihr erstes Buch ist, das sich mit Jugoslawien befasst. Der Vorgängerroman, das großartige Buch Das Handwerk des Tötens, ist auch ein ausdrücklich sogar die Formen, wie Europa und das mediale Europa mit dem Konflikt in Jugoslawien umgeht, hinterfragender Roman.
Das Vorgängerbuch, das Handwerk des Tötens, versucht auf einen Punkt zu kommen, wie man über Krieg schreiben kann, wie man überhaupt über Krieg schreiben kann, wie man über die jugoslawischen Kriege schreiben kann. Und versucht das, indem es alle vorgefundenen Versuche in der Fiktion, in der Realität negiert, indem es sagt, man kann so nicht über Krieg schreiben, man kann so nicht über Krieg schreiben, man kann im Grunde gar nicht über Krieg schreiben. Es ist also eine Summe von Negationen und hat im Zentrum in seiner Ästhetik die Hoffnung, dass man mit dieser Negation trotzdem etwas über den Krieg sagen kann, was sonst nicht gesagt wäre. Der neue Roman hingegen, Die Winter im Süden, ist wohl auch ein Roman, der, in dem es um Krieg geht, aber ich sehe ihn mehr als einen Roman der Zwischenkriegszeit, als einen Roman, der zwischen zwei Kriegen spielt, beziehungsweise seine Energie aus der Zeit zwischen zwei Kriegen sich holt. Und im Grunde, wenn man sehr pessimistisch ist, oder auch wenn man nur lange genug wartet, kann man jede Zeit als Zwischenkriegszeit begreifen. Das ist ein banaler Gedanke, aber immerhin ein Gedanke, den man denken kann.
Ich will gerne gleich nochmal auf diesen Gedanken zurückkommen, jetzt aber doch nochmal die Frage, die Sie vorhin selber in den Raum gestellt haben. Sie haben zwei, wenn man so möchte, Kriegsbücher geschrieben, die mit dem Konflikt, von einem Konflikt erzählen, der vor der österreichischen Haustür stattfindet. Und Sie wollten gewissermaßen sich verwehren gegen diesen Verdacht. Wie würden Sie sich, was ist Ihr Argument, mit dem Sie sich gegen den Verdacht wehren? Sie hätten gewissermaßen nur auf das Spektakel der Weltgeschichte im eigenen geografischen Radius gewartet.
Im Grunde habe ich mich nur dadurch dagegen wehren können, dass ich die Skepsis auch auf mein eigenes Tun und Treiben ausgedehnt habe. Die Skepsis, die den Roman Das Handwerk des Tötens vorantreibt. Die Skepsis gegen jedes Schreiben über den Krieg meint auch Skepsis gegenüber meinem eigenen Schreiben. Weil ich tatsächlich nach einer wirklichen Erklärung gefragt, was mich dorthin gebracht hat, passen muss oder nur etwas sehr Vages, sehr Ungefähres sagen kann. Aber das gilt wahrscheinlich ähnlich für alle Romanschriftsteller, wenn man die Frage zu ergründen versucht, wie kommt jemand zu seinem Thema.
Ist das dann der Unterschied zwischen einem journalistischen Schreiben und einem literarischen Schreiben, dass das literarische Schreiben sich selber auch nochmal in Frage stellen kann? Also in Wahrheit handelt natürlich auch das Handwerk des Tötens von diesem Konflikt. Der ist da ja präsent, der greift vielfach ein in die Lebensgeschichten, die dort erzählt werden. Ist das die Chance der Literatur, dass sie über etwas berichten kann und dieses Berichten selber aber auch nochmal mit Skepsis betrachten kann?
Mit Sicherheit das und mit Wahrscheinlichkeit auch, dass die Literatur einfach andere Möglichkeiten hat, ich zu sagen, als der Journalismus. Der Journalismus kann natürlich auch ich sagen, aber wenn es nicht ein sehr literarischer Journalismus ist, also eine Sonderform des Journalismus, wird man sich zumal in einer Zeitung, zumal in einer Tageszeitung, sehr schnell die Frage stellen, was macht der Kerl eigentlich, wenn einer aus einem Kriegsgebiet berichtet und vor allen Dingen über sein eigenes Befinden erzählt. Ein belletristischer Autor kann das tun. Und dieses eigene Befinden ist etwas Beschreibbareres als die Gräuel, die man irgendwo vorfindet. Und trotzdem können sich die Gräuel, die man vorfindet, im eigenen Befinden spiegeln. Und man sagt auch darüber etwas, weil man über das eigene Befinden schreibt und muss gleichzeitig nicht den Blick direkt auf die schlimmsten Gräuel richten, muss nicht die Kamera direkt auf, um es plakativ zu sagen, Leichenberge stellen.
Sie haben jetzt mit Bezug auf Ihren neuen Roman Die Winter im Süden von einer langen Zwischenkriegszeit gesprochen, also die Phase des Kalten Krieges von 1945 bis 1990 grob gesagt. Diese Zwischenkriegszeit, wenn man diese Phase Zwischenkriegszeit nennt, dann wäre ja gewissermaßen das, was 1989 passierte, eine Fortsetzung der Auseinandersetzung des Weltbürgerkriegs, wie man ja auch mal für die erste Hälfte des Jahrhunderts gesagt hatte, dass 45 zu Ende ging.
Ja, vielleicht muss man mit diesen...
Oder anders gefragt, welcher Krieg geht denn dann weiter nach 89?
Richtig, also vielleicht muss man mit diesen Spielereien, die das ja auch sind, wenn man so etwas sagt, ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ja auch Versuche, nicht zwischen Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg eine Friedenszeit sein zu lassen, sondern diesen Krieg als einen neuen 30-jährigen Krieg zu definieren. Und dann, wenn man zu dieser Definition kommt, dann kann man ihn tatsächlich noch weiter verlängern. Dann kann man das über den Kalten Krieg seit 1945 bis hin zu 1989 und 1991 verlängern und käme zu dem Schluss, das ganze 20. Jahrhundert hat bis auf die letzten 10 und die ersten 10 Jahre aus einem einzigen, immerwährenden Krieg bestanden. Das ist ein bisschen zu breit in seiner Streuung, im Schuss mit der Schrotflinte.
Ja. Wenn man einen Vergleich zwischen diesem kroatischen Lebensschicksal oder dieser kroatischen Biografie des Alten ziehen würde zu einer deutschen Biografie, wäre das denn auch denkbar? Ich meine, man weist eine solche Parallele sofort zurück. Historisch ist es anders gelaufen. Die Parallele wäre ja gewissermaßen ein junger SS-Mann, der 1945 in Argentinien untertaucht und 89 fällt die Mauer und er kehrt zurück, weil er meint, was jetzt passiert, nämlich die deutsche Wiedervereinigung, sei in Wahrheit die Erfüllung unserer politischen Hoffnungen und Sehnsüchte des Nationalsozialismus. Das wäre ja im Grunde die deutsche Pendant-Geschichte. Warum funktioniert das im Falle Jugoslawiens in Ihrem Roman und warum ist eine solche Parallele in Deutschland nicht möglich gewesen?
Also in Jugoslawien hatte man ja die Situation, dass diese geflohenen Ustascha-Kämpfer und andere kroatischen Antikommunisten tatsächlich einen politischen Punkt hatten. Bei allem antikommunistischen, bei allem faschistischen Ressentiment hatten sie auch den Punkt, dass sie gegen das Tito-Regime opponiert hatten und diese Opposition hatte eine Grundlage in der Realität. Auf deutsche Verhältnisse umgedacht, ergebe das keinen Sinn. Zum Glück, in der Realität zum Glück, wenn jemand die verstiegene Idee genährt hätte nach 1945 und gab bis 1989 so etwas wie ein Viertes Reich zu gründen, dann ist das in der Realität zum Glück eine bodenlose Verstiegenheit, die nirgendwo eine Basis hat. Und in der Fiktion deswegen uninteressant, weil eine solche Figur ein Pappkamerad wäre, den man einmal anstoßen müsste und er würde sofort umfallen und die Luft wäre aus ihm draußen und es gäbe nichts über ihn zu erzählen.
Bevor Sie uns gleich auch einige Seiten aus Ihrem Roman vorlesen, müssen Sie uns, glaube ich, noch etwas charakterisieren, damit wir ihn einordnen können. Ich würde sagen, es gibt drei Daten, die charakteristisch oder die wichtig sind für den Roman. Das wäre einmal 1945, als das Ende gewissermaßen des faschistischen Europas, 1968 und 1989. Welche symbolische Rolle spielen diese drei historischen Zäsuren für Ihren Roman?
Ich versuche den Roman zu begreifen als die Geschichte einer Frau. Es ist nicht nur ihre Geschichte, die Geschichte von Maria, der Tochter des Alten, der nach Argentinien gegangen ist. Als die Geschichte dieser Frau, die zwischen zwei Systeme geraten ist. Zwischen das faschistische System, das durch ihren Vater repräsentiert wird, und zwischen das antifaschistische oder, wenn man so will, kommunistische System. Zwei kriegerische Systeme. In der Mitte dieser zwei kriegerischen Systeme der Körper einer Frau. Das antifaschistische System wird repräsentiert von ihrem Mann. Maria ist nämlich mit einem ehemals Studentenbewegten und später zu einem linksliberalen Journalisten gereiften Wiener verheiratet, der ein bisschen müde geworden ist, ein bisschen opportunistisch geworden ist.
Toskana-Fraktion.
Bitte?
Toskana-Fraktion würden wir das vermutlich in Deutschland nennen.
Ich glaube, das nennt man das immer noch so?
Ja, wenn jemand seine alten linken Ideale in so einem etwas diffusen Hedonismus hat aufgehen lassen, aber manchmal noch ideologisch mit der Peitsche schwingt.
Ja, wobei diese Figuren natürlich inzwischen auch schon fast etwas Pappkameradenhaftes haben, kann man sagen.
Ja. Nichts Pappkameradenhaftes haben Ihre Figuren. Lesen Sie uns doch bitte etwas draus vor.
Ich lese gleich den Anfang des Buches. Im Dezember davor war Maria 50 geworden Ihr Mann hatte mit ihr eine Woche auf Elba verbracht und die Unbeholfenheit, mit der er sich dort um sie kümmerte, weckte in ihr den Verdacht, dass er wieder mal eine Geliebte hatte. Über Mittag saß sie mit ihm in eine Decke gehüllt in der Sonne, schaute hinaus auf das Meer und wusste nicht, ob sie es riechen konnte in der feuchten Duft oder sehen draußen an der Horizontlinie oder ob es ihr Gehör war, das sie alarmierte. Aber so sehr sie sich dagegen wehrte, der Rechnerei um ihren Geburtstag nachzugeben, gerade im Stillstand merkte sie, wie die Zeit verflog. Obwohl sie zu Hause längst schon getrennt schliefen, nahmen sie sich für diese paar Tage ein gemeinsames Zimmer und am Ende lohnte sie ihm seine Anstrengungen, ihr zu zeigen, wie sehr sie immer noch begehrte, beugte sich über ihn, erweckte mit ein paar Handgriffen den verschlafenen Wurm zum Leben, dem sie früher mal wie eine Schlangenbeschwörerin die zärtlichsten Namen gegeben hatte, und hörte erst auf, sich an ihm abzumühen, als er sich mit ein paar schlaffen Zuckungen blind in ihren Mund ergoss. Damit hatte sie es hinter sich, denn er entschuldigte sich umständlich dafür, wie er es immer getan hatte, wenn es ihm nicht gelungen war, sich ihr rechtzeitig zu entziehen, und wusste am nächsten Morgen nicht mehr, wie er sie anschauen sollte, warf ihr verstohlen die verzweifelten Blicke des Internatsschülers zu, der er einmal gewesen war, und alberte mit den jungen Engländerinnen herum, mit denen sie sich in ihrem Hotel den Frühstücksraum teilten, während sie still neben ihm saß und dachte, was war seine Sehnsucht schon gegen ihre. Sie hätte den überkandidelten Damen folgen können, wenn sie sich später mit großen, ganz und gar unzeitgemäßen Hüten aufmachten, die Insel zu erkunden und einen Tag lang wieder ein Mädchen sein. Zurück in Wien ließ sie ein paar Monate verstreichen und erkundigte sich schließlich mehr, um ihm zu schmeicheln, als dass sie es wirklich hätte wissen wollen, warum er abends so viel außer Haus sei. Es wäre für sie keine Katastrophe gewesen, die Wahrheit zu erfahren, und sie sah ihm zu, wie er sich wand, bis er soweit war, sich alles von ihr anzuhören. Dann fragte sie ihn, ob er etwas dagegen habe, wenn sie eine Weile nach Zagreb ginge, und ärgerte sich darüber, dass sie es in derselben Sekunde auch schon abschwächte. Es wäre nur für den Sommer. Das klang, wie wenn sie selbst die größten Bedenken hätte. Und als er sie bat, ihm zu erklären, was sie dort wolle, hob sie nur beide Hände und er hatte es leicht, sie zu verunsichern. All die Jahre verschwendest du keinen Gedanken daran. Und gerade jetzt, wo dort jeden Augenblick alles in Flammen stehen kann, willst du unbedingt hin, sagte er. Warum stellst du dich nicht gleich vor eine geladene Kanone und hoffst, sie wird schon nicht abgehen? Er hätte in seiner Ablehnung nicht deutlicher sein können. Aber wie es in Art war, wenn er sich einmal echauffiert hatte, lenkte er gleich wieder ein. So extravagant das ist, du musst es selbst wissen. Darüber hinaus beschränkte er sich darauf, das zu sagen, was er in den Wochen davor immer gesagt hatte, wenn es ihm in den Ohren gelegen war, was die Zeitungen über das Pulverfass schrieben, als dass sich der Balkan von neuem erwies und sie sich zu der Prophezeiung hatte hinreißen lassen, es würde nicht bei den paar Toten bleiben, die es schon gab. Fängst du wieder damit an? Mehr als 20 Jahre früher, in ihrer ersten gemeinsamen Nacht, hatte sie ihm erzählt, dass sie in Jugoslawien geboren war, und auf seine Bemerkungen dazu reagierte sie immer noch empfindlich. Damals hatte er sie sofort ausgefragt in seinem Kellerzimmer im zweiten Bezirk, und ihr war nichts anderes übrig geblieben, als die Antworten zu erfinden oder ihm etwas möglichst Belangloses entgegenzuhalten, um sein Schwärmen zu stoppen, dass er aus einem Land stamme, in dem der Kommunismus gesiegt habe, seine immer neu aufflackernden Reden zwischen zwei Küssen für den großen Vorsitzenden und für die treuen Gefährten im Kampf. Er hat eine Trophäe in ihr gesehen, mit der er vor seinen Freunden renommieren konnte, die mit ihm zu der Zeit Tag für Tag einen eigens angemieteten Proberaum für den Ernstfall vollqualmten und die Weltrevolution planten. Hat ihr das Gefühl gegeben, ein Schmuckstück im doppelten Sinn zu sein, eine mediterrane Schönheit, wie das unter Kennern wohl hieß, und ein politisches Prachtexemplar? Und vielleicht war der Anfang aller Missverständnisse in ihre Angst gelegen, ihm zu sagen, dass das alles nicht so einfach war, ihre Furcht, ihn sofort zu verlieren, wenn sie mehr von sich und ihrer Herkunft anvertraute und ihn aus seinen Träumen riss.
Vielen Dank. Ihr Roman erzählt auch von Figuren, die ein wenig auf der Suche nach Sinnstiftung sind. Und dieses sinnstiftende Moment sind oft bestimmte Geschichtsbilder, die sie in ihrem Handeln, in ihrem Tun, denen sie in ihrem Handeln, in ihrem Tun Rechnung tragen, und ihre Biografie Sinn verleiht. Sie legen es da in historische Linien und zeigen, wie gegenwärtiges Leben von vergangenen historischen Ereignissen geprägt ist. Wie wichtig ist es, um den Konflikt im ehemaligen Jugoslawien zu verstehen, dass man die Linien aus der Gegenwart verlängert bis hinein in den Zweiten Weltkrieg?
Also ich glaube, man muss ihn mindestens bis dahin verlängern und tut wahrscheinlich gut daran, wenn man es bis zum Ersten Weltkrieg verlängert, um tatsächlich zu verstehen, was ab 1991 in Jugoslawien passiert ist. Denn die Geschichte mindestens des ganzen Jahrhunderts war in diesen neuen Konflikten auf erschreckende Weise immer präsent. Ich selbst bin immer wieder auf Leute gestoßen bei meinen Recherchen, die Leichen gegeneinander aufgerechnet haben. Das klingt jetzt ganz makaber, und es waren nicht die Leichen der augenblicklichen Konfrontation, sondern es ging auf jeden Fall zurück bis 1939, 1945, wenn nicht noch weiter. Und es gibt fast keine Familie im ehemaligen Jugoslawien, die nicht Tote zu beklagen hat aus dem Konflikt 1939 bis 1945. Der jugoslawische Krieg, der jugoslawische Schauplatz im Zweiten Weltkrieg war vor allen Dingen ein Bürgerkrieg, vor allen Dingen auch.
Gibt es eine Chance, aus diesem Zwangsmechanismus herauszukommen, die eigenen Toten und die der Gegenseite, die Leichenberge vergleichen zu zählen?
Ich vermute ja. Ich glaube, die Spanier haben das nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man weiß, sehr gut gemacht. Die Rechnungen und Aufrechnungen mindestens für eine Zeit, solange die Verstrickungen bis in einzelne Familien hinein zu deutlich waren, ruhen zu lassen und dann erst mit einer sogenannten Aufarbeitung zu beginnen. Eine zu frühe Aufarbeitung, das hängt natürlich jetzt von Fall zu Fall ab, kann einfach nur bedeuten, dass man den Konflikt ad infinitum verlängert.
Und würden Sie für das heutige, gegenwärtige Kroatien und Serbien sagen, dass diese Last, dieses geschichtliche Erbe jetzt entgiftet ist, weil es sich gewissermaßen in dem letzten Krieg ausgetobt hat und jetzt die Staaten für sich befriedet sind?
Nicht wirklich. Also wenn man sieht, dass aus einem Land mehrere Länder geworden ist, das kann man politisch vielleicht hinnehmen, dazu kann man so oder so stehen. Aber wenn man sieht, dass in allen Ländern Leute an der Arbeit sind, diese Bruchlinien zu verfestigen, so lässt das wenig hoffen. Zum Beispiel die sprachlichen Bruchlinien, eine Sprache, die bis 1989 Serbo-Kroatisch geheißen hat, zerfällt plötzlich in zwei Sprachen, Serbisch und Kroatisch, und die Leute gerieren sich manchmal, als könnten sie sich gegenseitig nicht verstehen und wollen sich gegenseitig nicht verstehen.
Sind Ihre Bücher ins Serbische oder ins Kroatische übersetzt und bekommen Sie Resonanz? Das ist doch für ein Land ja immer spannend, einen Blick von außen zu haben.
Das Handwerk des Tötens ist ins Kroatische übersetzt und die Resonanz ist weniger eine literaturkritische als eine politische. Es ist ganz deutlich in allem, was darüber geschrieben worden ist, über das Buch in Kroatien, dass sich die Leute mehr Parteinahme für die eigene Sache erwartet hätten.
Ich vermute, es ist aber genau auch Ihr ästhetischer Vorsatz, keinen Roman zu schreiben, der eine solche Parteinahme in der Leserführung ermöglicht.
Das ist richtig, und das heißt, würde das Buch in allen postjugoslawischen Ländern erscheinen, hätte ich wahrscheinlich mit in jedem einzelnen Land die gleiche Rezeption, den gleichen Vorwurf. Ich würde die jeweils andere Seite bevorzugen.
Herr Gstrein, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie Gast auf dem blauen Sofa waren, und Ihnen danke ich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke auch.